Episode 163, Fair Play. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber in meinem Kastel drin, wie immer, Stefan Becker-Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Zu gemütlich dürfen wir sonst daheim nicht machen, weil sonst schaffen wir es mein Studio. Hat schon auch seinen Reiz, so kurzfristig das Mikro zu schnappen und zu sagen, jetzt geht's los, muss man sagen. Ja,
das stimmt.
Aber schön, dich zu sehen. Ich freue mich natürlich immer, dich auch in echt zu sehen. Ja, auch schön, dich zu sehen, lieber Stefan. Was tut sich so? Was gibt's Neues?
Du, wir haben heute eine coole Episode vor uns, mit unserer 163. Episode. Mhm. Und zwar werden wir beide, und ich glaube tatsächlich, dass es heute ein bisschen philosophisch wird zwischendurch. Gleich einmal Philosophie-Trigger-Warnung da vorweg. Weil wir wollen uns heute dem Thema Fair, was lachst du?
Philosophie-Trigger-Warnung gibt es sonst nur bei Lanz und Brecht.
Ja, Entschuldigung. Jetzt kannst
Stefan, wo erwische ich dich denn gerade?
In der Kemenate. Oh, ich meine, eine Kemenate. Was auch immer das ist, also, keine Ahnung, aber offensichtlich sitzt der Brecht dort dann drinnen in seiner Kemenate. So, für alle, die noch nie Lanz und Brecht gehört haben, ist natürlich das jetzt gerade alles ein bisschen irre oder unnötig.
Ihr braucht es auch nicht umschalten. Es ist nur für die, die schon kennen.
Ja. Das passt. Nein, ich sitze tatsächlich, aber du erwischt mich nicht in meiner Kemenate, sondern du erwischt mich in, was man öffentlich als Büro bezeichnen, was aber in meiner Familie eher als das Saustallzimmer bezeichnet wird. Ja. Oder darf ich quasi mich dann ausbreiten im Saustallzimmer, um es noch saustalliger zu machen. Mhm. Genau, das ist mein Studio. So, Alex Stegisch. Ich wollte eigentlich sagen, heute geht es um das Thema Fairplay. Das werden wir heute besprechen. Wir beide werden da heute einmal ins Detail gehen, warum es überhaupt Fairplay braucht. Das ist nämlich eine gute Frage. Habe ich tatsächlich, bevor ich mich für diese Episode vorbereitet gehabt habe, nicht beantworten können. Jetzt kann es beantworten und das ist das Ziel für heute, dass ihr da draußen dann auch zumindest eine Antwort habt auf die Frage, warum braucht man denn überhaupt Fairplay?
Ich würde sagen, da lerne ich mit dem Publikum mit. Hört sich schon mal spannend an. Stefan, davor noch kurz einen Exkurs. Wir waren ja unlängst auf Recherchereise in Wien und haben laut, sag ich mal, laut spekuliert, dass wir einen Spielfrei-Ableger machen in der Formel 1-Welt namens Bleifrei. Ja, sehr bravo, guter Titel, Stefan. Jetzt war es erste Formel 1-Wochenende, ich muss wieder sagen, es ist nicht für mich, es hilft nichts. Ich hab's ein bisschen probiert. Ich mag nicht aufstehen, wenn das Formel 1-Rennen ist. Eigentlich mag ich mal kein Formel 1-Rennen anschauen. Und ja.
Aber ich merke wirklich, also natürlich, die Leute kennen dich nicht so gut, wie ich dich kenne, aber du hast mir letztes Mal dann tatsächlich relativ enthusiastisch von deiner neuen Liebe Formel 1 erzählt. Das dürfte aber ziemlich eine kurze Liebe gewesen sein, so wie sie das jetzt da anhört. Weil du hast das letzte Mal schon gemeint, du bist jetzt so voll drinnen in dem ganzen Thema. Ich meine, wir sind dann beide draufgekommen, dass wir ein wahnsinnig niedrig ausgeprägtes Wissen über die Formel 1 haben.
Auch das hätte den
Formel 1 Podcast nur noch besser gemacht. Aber tatsächlich merke ich jetzt gerade ein bisschen Ernüchterung und das ernüchtert mich jetzt gerade, weil du hast mich zumindest kurz motiviert, dass ich mich ein bisschen damit beschäftige. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen Artikel durchgelesen, was sich im Reglement, weil in der Formel 1 sagt man nicht Regelwerk, da sagt man Reglement, Alex Stegisch.
Das ist der französische Einschlag, oder?
Ich weiß. Und im Reglement hat sich ja einiges getan, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was, aber einiges hat sich getan. Aber ja, wenn du jetzt das auch nicht mehr, wenn es dich nicht mehr interessiert, dann werde ich es mir auch nicht anschauen. Ja,
das war die kurze Geschichte von Bleifrei, würde ich sagen. Ja, nein,
es ist nicht über einen Pilot hinausgegangen, muss man leider sagen.
Kürzer als ein Formel 1-Rennen. Nein, irgendwie kann ich es auch nicht sagen. Aber es ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Man liest sich das Regelwerk durch und dann vergisst es gleich wieder, dann sind irgendwie verhältnismäßig viel Fahrer unterwegs, aber dann eigentlich wieder doch nicht, weil es ist ja nicht mehr als wie zwei Fußballmannschaften.
Was ist das für ein Blödsinn? Das ist ein
Ich weiß nicht. Also, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kann nicht jetzt auf Fußball schauen. Das war so das dominante Ding.
Ich glaube, wenn man Motorsport als normalen Sport zählt, ein Sport kann man dann leidenschaftlich nachverfolgen, wenn man entweder persönliche Erfahrungen hat, die man von dem, in dem Sport, die man damit vergleichen kann, finde ich, das ist das eine, weil selbst wenn man schlecht Fußball gespielt hat, man kann über Fußball mitreden, weil man hat zumindest Fußball gespielt oder keine Ahnung, Skifahren oder Tennis oder keine Ahnung, was auch immer. Und das andere ist, wenn's das nicht nachvollziehen kannst am eigenen Leib, dass sie dann zumindest es thematisch wahnsinnig interessiert. Mhm. Und ich bin da halt draufgekommen, dass A, bin ich jemals schnell in irgendeinem Auto drinnen gesessen und zweitens interessieren mich Autos auch wahnsinnig wenig. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, es wundert mich nicht, dass ich kein großer Formel 1 Fan bin, weil ich glaube, vieles von der Magic, das viele Leute in Richtung Formel 1 irgendwie haben, ist halt, weil du dich mit dem technischen Themen auseinandersetzt. Und das interessiert mich halt so schon wirklich nicht, wirklich, muss ich sagen.
Ja, das Chains haben wir gefasst, glaube ich. Also ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich im Formel 1 Auto überhaupt Platz habe. Von dem her ist das Praxiserlebnis sicher unvorstellbar.
Zum Beispiel Wingsuit fliegen habe ich auch nie praktisch die Erfahrung gesammelt.
Ja.
Aber finde ich so inhaltlich spannend.
Okay, ja, verstehe, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe total, ja, das hat was, ja.
Aber wenn die Aerodynamik auch nicht so verstehe.
Um das Thema abzuschließen, was haben die Leute verpasst? Eben den legendären Titel Bleifrei für den Formel 1 Podcast direkt aus Graz. Ja. Podcast Artwork in Ferrari Rot, wahrscheinlich, weiß man. und dann sehr schlechte Impressionen von uns, von allen möglichen Formel 1 Legenden, die wir so kennen. Damit meine Brüller, Wurz und Lauder, weil dann sind wir wahrscheinlich schon fertig mit denen, die wir persönlich kennen.
Bevor du das Thema beendest, muss ich es noch einmal ganz kurz aufmachen. Was mir mit am meisten gefallen hat, in deiner kurzen Liebe, die du für die Formel 1 empfunden hast, war, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, herauszufinden, welches jetzt eigentlich das Team ist, das du gerne supporten möchtest.
Ja, ist ja nicht
so
einfach.
Nein, es war wirklich nicht einfach. Und ich habe gemerkt, wie du da wirklich dich hingesetzt hast und überlegt hast. Du hast dir mal, glaube ich, die Autos angeschaut, sind sie schön oder sind sie nicht so schön.
Ja.
Du bist die Fahrer durchgegangen und letztendlich, wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja bei Cadillac gelandet, oder?
Ja, die beste Fahrerpaarung, Valtteri Bottas und der Killerferdl. aber die sind leider, der eine ist überhaupt nicht ins Ziel gekommen und der andere ist, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, letzter waren. Also, was soll ich sagen? Mein Dark Horse hätte ich gefunden. Dann noch das zwiespaltige Verhältnis zu Cadillac, wo ich weder die Autos geil finde, noch sonst irgendwas. Also, schwierig. Wahrscheinlich hätte ich mich für Ferrari entscheiden müssen.
Ja.
Aber das ist auch irgendwie so, wenn man sagt, man ist Red Bull-Fan. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt schon langsam die Brücke spannen zum Fußball.
Die Leute sind wegen dem Fußball da, nicht? Und nicht wegen der Formel 1.
Noch nicht. Oder nie mehr. So, Stefan, bevor es losgeht, schauen wir mal in die Fußballwelt, was so passiert. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich meine wieder erflammte Liebe zur Serie A.
Es war ja, hast die Formel 1 direkt durch die Serie A wieder austauscht?
Es war genauso. Ich habe mir gedacht, was könnt ihr jetzt statt Formel 1 schauen und macht irgendeine Zusammenfassung von der Serie A, weil das interessiert mich viel mehr.
Ja.
Und am Wochenende war Derby della Madonnina und was soll ich sagen? Inter hat einen Matchball vergeben, es wird nochmal ein bisschen spannend. Es hat alles. Es hat dieses zwiespaltige Como-Projekt, wo man nicht so richtig weiß, ist das jetzt cool, ist das nicht so cool. Es hat so die traditionsreichen Vereine. Fiorentina kämpft nach wie vor gegen den Abstieg. Das ist alles, was ihr ein Drama braucht. Ich sag's, wie es ist.
Aber das Spiel war schon sehr, sehr schlecht. Wir nehmen die Folge ja am Montag auf, am 9. März. Ich habe mir das Finale am Sonntag, das Derby am Sonntag angeschaut. Es war schon sehr, sehr schlecht, die ersten 40 Minuten.
Ja, stimmt, hast du recht. Ja.
Da war ich schon sehr entgeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
es ist halt was, es gibt halt so viele Narrative, die ich schon verstehe. Bei der Formel 1 müsste es mir immer irgendwie zusammenspinnen oder selber entwickeln, die Narrative. Da ist halt so das mit Napoli, diesen ultimativen Underdog, der halt irgendwie, keine Ahnung, Verletzungspech Ende nie hat und gleichzeitig aber voll coole Spieler in der Mannschaft und jetzt wahrscheinlich der Titel ist wieder außer Reichweite, aber es ist, ja, es bietet sehr viel. Serie A ist, ich glaube, das ist so, das ist aktuell meiner Meinung nach die Liga, wo man am meisten an verschiedensten Stellen mitführen kann, so würde ich das sagen. Mhm. Es gibt ein super dichtes Rennen und die Champions League Plätze. Es geht voll eng aber im Abstiegskampf. Es gibt keinen Serienmeister. Also seit die lange Dominanz von Juve ist jetzt auch schon ein paar Jahre vorbei. Es ist echt cool.
Ja, finde ich gut.
So, was hast du mitgebracht?
Du, ich habe nur ganz ein kurzes Thema mitgebracht, und zwar habe ich eine Berichtigung zu machen.
Ich sehe nur ein Wort im Skript und ich muss sagen, sehr lustig, ja.
Nein, ich habe eine Berichtigung durchzuführen, und zwar haben wir letztes Mal geglaubt, dass wir ein Getränk erfunden haben. Und zwar haben wir geglaubt, wir sind die Ersten, die die Idee gehabt haben, eine Soda-Zitronen mit Wodka zu mischen. Aha. Bis ich dann von einem treuen Spielfreihörer, dem Matthias, korrigiert worden bin, dass es sowas schon gibt, und das nennt sich offensichtlich Wodka-Wellness, wie ich gelernt habe. Und dürft ein sehr beliebtes Getränk in der sportenthusiastischen Szene sein. Mhm. Das und Wodka-Soda.
Dann ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das ein Getränk der Episode wird, hätte ich gesagt. Werden wir demnächst einführen.
Genau.
Stichwort getränkte Episode, da leiten wir jetzt gleich über, hätte ich gesagt.
Das Getränk der Episode.
So, Stefan, wir haben heute dabei
Antilated Ice. Ganz klassisch, oder?
So. Makava Eistee. Kennt man ja, ja?
Ups, jetzt falsche Glasl.
Trinkst du aus der Flasche oder aus dem Glas?
Beides. Ich habe nämlich eben jetzt da weitergebildet. Ich versuche es jetzt da. Einerseits, ich versuche.
Ja. Hast du irgendeinen Weinsommelier gefunden, der gesagt hat, wenn du es richtig probieren willst, musst du immer einen Schluck aus der Flasche nehmen.
Ich lache über die, weil offensichtlich deine Reaktion auch darauf, wenn man sie weiterbildet, ist, dass du mal zum Lachen anfängst. So stehst du offensichtlich zum Thema Weiterbildung. Ja,
ich bin grundsätzlich gegen Bildung.
Ich habe mir gedacht, ich probiere es heute aus der Flasche, weil ich vor kurzem erst das Gespräch geführt über die unterschiedlichen Formen der Cola-Darbietung und was quasi was übertrifft. Also welches Ranking nimmt die kleine Glasflasche ein, wo die Dosen, wo die Plastikflaschen und so weiter. Und deswegen probiere ich heute unser Getränk der Episode sowohl aus der Flasche als auch aus dem Glas. So,
ja, dann
stehe ich. Cheers, right? Aber erklär mal ganz kurz, wie wir bewerten.
Post. So. Was muss ich erklären, die Wertung? Na, zuerst trinke ich mir aber. Mhm. Ordentlichen Schluck. So, wir bewerten unsere getränkte Episode nach folgenden drei Kriterien: Geilheit, Süffigkeit und Spaßigkeit. Und wir fangen gleich mal bei der Geilheit an. Stefan, so ich, du zuerst, heute fangen wir mal ich wieder an. Ich bewerte die Geilheit von Makava als absolut durchschnittlich und sage 3. Finde ich es absolut solid. Schlagt in beide Richtungen nicht aus für mich.
Ja, na, geil ist es. Geiles Getränk ist nicht. Also, ich finde es ein köstliches Getränk.
Ja.
Aber dass du gesagt hast, in der Geilheit bin ich aber einer 3, ja. Eine durchschnittliche Geilheit.
Ja.
Ich versuche gerade immer noch herauszufinden, ob es aus der Flasche oder aus der Dings gleich schmeckt. Süffigkeit bewerte ich dagegen ein bisschen höher. Aus dem einfachen Grund, weil ich schon versucht habe herauszufinden, wie süffig ein Makava ist. Und man kann über den Abend verteilt oder über den Tag verteilt doch relativ viele Makavas trinken. Also wenn es darum geht zu sagen, okay, steht mir das nach einer Flasche schon raus? Nein, muss ich sagen, nein. Deswegen ist ein Makava in der Süffigkeit bei mir durchaus in Richtung 5 gehen. Ich nehme 5.
5 sogar?
Großzügig. Ja, ich bin halt großzügig.
Ja, gut. Wird eingeloggt, warte. 5 und ich, ja, also ganz die Höchstzahl mag ich nicht vergeben, aber 4 vergebe ich auch. Also es ist ein durchweg süffiges Getränk, von dem kann man auf jeden Fall 2-3 trinken, finde ich. Das ist die beste Form von Tee, sage ich mal.
Ja, du bist ja kein großer Tee-Freund.
Ja, deswegen sage ich. So, Spaßigkeit. Wird bei mir jetzt also sehr neutral. Also ich finde es nicht unspaßig, ich finde es aber auch nicht super spaßig. Ich glaube, habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich glaube, man kann es auch ein bisschen mischen mit das anderen Sachen. Das kann man
super mit Wodka mischen zum Beispiel.
Ja, das trinke ich ja nicht so gern, aber ich sag Spaßigkeit 3-4. Gebe ich jetzt mal großzügig, gebe ich 4. Nein, gebe ich 3. Bleibe 3.
Nein, ich bleibe da bei einer sauren 4.
Ja.
Es ist für mich ein spaßiges Getränk. Erstens mal ist das die nette Sonne auf dem Etikett drauf. Macht schon mal einen Punkt, weil es einfach spaßig ausschaut. Plus schaut die Sonne so aus, als hätte es ein Strohradl im Mund, was ich auch lustig finde. Das heißt, das Etikett gibt schon mal Punkte her.
Und, das könnte ein Joint auch sein, wenn du mich fragst. Aber gut.
Vielleicht. Nein, das ist ein Strohradl. Das werden wir nur herausfinden, wenn wir die Macher von Macabre mal kontaktieren. Na, ja. Tatsächlich ist es aber mir ein spaßiges Getränk, muss ich sagen.
Passt. Dann haben wir alles in allem 21 Punkte, wenn ich das richtig sehe.
Also ich habe, was habe ich vergeben? 12 vergeben.
Du hast 11 vergeben, 3-5-3.
Na, 3-5-4. Du musst richtig zählen, Alex Stegis.
3-5-4 hast du vergeben?
Ja. Oh, gut.
3-5-4, dann hast du richtig 12 vergeben und ich habe 10 vergeben. Das haben wir sogar bei 22 Punkten.
Mhm, bravo.
Womit, das tut im Herzen weh, womit Macabre jetzt Punkte gleich mit dem Hubert Naturcola ist. Finde ich jetzt im direkten Vergleich, würde ich jetzt sagen, schwierig.
Warum?
Aber das Hubert war schon, finde ich, war besonderer.
Du weißt, dass du es einfach noch nicht so oft getrunken hast.
Aber das kann sein. Ja, ja. Es ist, wie es ist. Man kann jetzt sagen, wir bleiben unserem subjektiven Geschmack treu. Man kann auch sagen, wir sind vielleicht nicht ganz konsistent. So oder so, schreibt uns, wie ihr zu Macabre steht, hätte ich gesagt. Apropos, schreibt uns. Heute geht es ja um Fairplay. Wir haben auch schon angeteasert, dass es demnächst ein Rapid-Special geben wird. Wenn ihr da draußen irgendwelche konkreten Themenwünsche habt, Anregungen habt oder vielleicht auch nur einen Freund oder Freund habt, der sagt, der kennt ruhig noch einen Podcast vertragen, empfehlt es uns gern weiter, meldet euch bei uns, schreibt uns Feedback. Wir sind wirklich der Podcast, mit dem man sehr, sehr gut interagieren kann. Es gibt mittlerweile echt einige Leute, die uns regelmäßig oder unregelmäßig schreiben. Es ist immer ein voll cooler Austausch. Wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr euch da die Zeit nehmt. Vielen, vielen Dank und ja, schaltet auch weiterhin ein. Passt. Dann hätte ich gesagt, Stefan, gehen wir auch schon zur nächsten Rubrik. Und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen? Die großen 10, yes, ja.
Yes, ja. Die großen 10 Fehlverhalten, die wir okay finden. Stefan, ich glaube, es wird wichtig sein, dass du mir am Anfang erklärst, was die großen 10 überhaupt sind und dann vielleicht ein bisschen darauf eingehst, was jetzt konkret heute
genau dazu kommt. Und zwar, wie die erfahrenen Spielfreihörerinnen und Hörer wissen, küren wir unsere 10 Lieblingsantworten auf die Frage des Tages und heute oder den Begriff, das Thema des Tages und heute sind es die großen 10 Fehlverhalten, die wir okay finden. Weil, wie gesagt, heute geht es um das Thema Fairplay und es gibt eben ein Verhalten von Spielern oder Spielerinnen, das zwar jetzt nicht durch die Regeln oder durch das Fairplay gedeckt sind, wo wir aber dann trotzdem der Meinung sind, dass es okay ist. Also wo wir vielleicht ein bisschen nachsichtiger wären, wenn wir die Regelhüter in diesem schönen Sport wären. Genau, und das geht's. Der Alex Stegisch hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Er gibt gemeinsam die großen 10. Genau, und so funktioniert das Ganze.
Eine ungerade Anzahl an Episoden, nämlich Episode 163. Das heißt, Stefan, du darfst beginnen.
Bravo. Also, mein Platz 5 der großen 10 Fehlverhalten, die absolut okay sind meiner Meinung nach ein taktisches Foul. Mhm. Ein taktisches Foul ist ein Foul, deswegen wird es abgestraft und bekommt dafür auch eine gelbe Karte. Ja. Ich finde es aber absolut legitim, aus dem einfachen Grund, weil es jeder macht. Das heißt, es ist jetzt per se kein Eklat, wenn du ein taktisches Foul begehst. Und weiß ich nicht, es wird auch mitunter gelobt, also quasi Spieler sind mitunter sehr schlau, wenn sie taktische Fouls begehen. Das heißt, das ist eines von wenigen Dingen, wo du gelobt wirst, oft nur, wenn du den Foul begehst. Deswegen, ein taktisches Foul ist zwar an und für sich ein Fehlverhalten, aber meiner Meinung nach absolut okay.
Passt, ja. Finde ich auch so gut. Bei mir auf Platz 5 auch was sehr Einfaches, den Ball vorschummeln.
Den was?
Den Ball nach vorne schummeln.
Ah,
also
okay,
ja. Zum Beispiel beim Freistoß ihn halt einen halben Meter weiter nach vorne zu werfen. Vielleicht sogar so ein bisschen ein Hin und Her mit dem Schiedsrichter. Ich finde da muss man 3 auch mal gerade sein lassen, wie unsere deutschen Kollegen sagen würden. Da darf man nicht zu streng sein. Da passiert de facto ja fast gar nichts.
Okay, ja. Finde ich gut.
Ja. Platz 4 bitte.
Mein Platz 4 ist das Blockieren des gegnerischen Freistoßes, wo sie ja heutzutage sofort mit Gelb geahndet wird, finde ich, ist ein bisschen sehr unnötig und das ist aus meiner Sicht, könnte man das ruhig ein bisschen nachsichtiger sein, weil erstens einmal, wie oft ist es wirklich schon passiert, vielleicht öfters, keine Ahnung, dass du wirklich was Entscheidendes blockierst, aber das Wesentliche ist, es nimmt dir als ausführende Person die Möglichkeit, einmal so richtig auf den Gegner hinzubrennen.
Aha.
Weil wenn sie dir vor dir aufbaut,
ja,
geh einfach hin und zirk durch. Zirk einfach durch und brenn ihn an. ja, dann wird er schon ausweichen. Und die Möglichkeit nimmst du natürlich jemanden, wenn er sofort, wenn er sich nur nähert, quasi schon die gelbe Karten kriegt für die
Schiedsrichter. Ja, da ich bin voll inhaltlich bei dir. Ich habe allerdings ein ziemlich lustiges Beispiel aus dem Vorjahr rund um Arsenal. Ich glaube, das war entweder gegen West Ham oder gegen Brighton, wo ein Spieler, der Declan Rice hat völlig unnötigerweise grundsätzlich den Ball blockiert und der angreifende Spieler hat ihn dann einfach treten.
Ja.
Also er wollte den Ball wegschießen, aber hat den Ball nicht erwischt, hat den Declan Rice einfach in Oberschenkel getreten, woraufhin der Declan Rice gelb-rot gekriegt hat für Ballsperren. Vielleicht braucht man da auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber sonst bin ich ganz bei dir. Viele wissen das ja nicht. Die verteidigende Mannschaft sperrt den Ball nicht, als dass sie so quasi so Stoppen vom Schiedsrichter auslässt, sondern das entscheidet der Angreifer. Für alle, die das nicht klar ist. Weil selbst ich habe es in der U8 oder so noch gelernt, da musst du vom Ball verhupfen und gesperrt schreien. nein, so geht das nicht.
Man kann es das schon, das bringt ja doch.
Man kann es schon, aber das ist nicht richtig, genau. ja, aber gut, dass wir das besprochen haben. So, Platz 4 bei mir ist Ball wegschießen. Ich finde, das wird viel zu hart bestraft. Ich finde vor allem im Sinne des Zeitschindens ist Ball wegschießen überhaupt nicht effektiv. Also ich verstehe das fast nicht, dass da aufgemacht wird. Wenn ich als Stürmer mitten in der Aktion bin und bevor er meinen Torabschluss hat, schweift der Schiri ab, dann will ich ihn aufs Tor drauflacken. Verstehe zu 100%, verstehe jeden Stürmer, der das will. Als Verteidiger genauso, wenn ich irgendwie eh schon faul abpfiffen ist und ich will den scheiß Ball noch irgendwo in die Ecken ausschießen.
Das straft ja, aber niemanden. Was ist denn die Tatsache? Hast du eine Ahnung, was die tatsächliche Begründung ist? Ist es quasi die Ist Zeitschinden nicht die Respektlosigkeit oder was?
Zeitschinden.
Weil ich finde, mit Zeitschinden, das ist sowieso ein Thema, seit man so absurde Dinge machen wie ein glasklares Abseits weiterspielen lassen und das da vergeht einmal eine Minute und so weiter, weil einfach nur weitergespielt wird und ja, dann nach einer halben Minute irgendwann mal die Fahne zu heben. Also ich glaube, das Zeitspielen ist sowieso, wie soll ich sagen, wir sind da schon sehr penibel, vor allem wenn wir in anderen Bereichen wahnsinnig viel Zeit vergeuden mit solchen Sachen.
Absolut, ja. Also. Genau, das ist mein Platz 4. Zeitschinden oder Ball wegschießen wegen Zeitschinden, das verstehe ich nicht. Es ist, glaube ich, ob es jetzt am Platz eines großen Stadions schwierig ist, einen Schiedsrichter pfiff zum Herrn oder nicht, weil das gilt ja oft das Ausrede. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, von so vielen Leuten haben wir ja nie gekickt. Aber es wäre vielleicht interessant, wenn unser Profi uns das vielleicht erklären könnte, ob man das wirklich schwer hört oder nicht.
Oder einfach den hin und wieder mal den Frust rauszulassen.
Ja, ich finde, das ist also überhaupt nicht schlimm.
Ich finde es grundsätzlich nicht, also ich finde, man macht nichts Strafbares aus meiner Sicht, wenn du einfach den Frust auslässt. Dann glaube ich, wenn du in die Fans reinpfefferst, Vollgas, ist das was anderes. Aber wenn du einfach hergehst und einfach nochmal den Frust rauslässt, dann sollte es doch möglich sein. Ich meine, teilweise muss ich wirklich sagen, sprechen wir den Spielern und Spielerinnen wirklich jegliche Form von Emotionalität in dem Sport ab. Ja. Das muss ich wirklich sagen, ich komme auf das Ende zu sprechen. Aber das, also teilweise haben wir wirklich das Gefühl, wir am liebsten, also ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung, da habe ich so Roboterfußball zugeschaut. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das war dieser Robocup. und das war einerseits extrem dystopisch und hat mir wahnsinnig Angst, macht, was die Zukunft betrifft. Auf der anderen Seite auch amüsant bis zum gewissen Grad. Aber ich glaube, so stellen sie unter anderem so Experten oder Regelmacher die Fußballerinnen und Fußballer vor. So quasi, die spielen halt und in dem Moment, wo der Ball halt draußen ist, dann tust halt nichts, dann stehst halt, dann schaust halt. Also quasi, also mit jedem Pfiff quasi muss die Emotionalität wieder runtergedreht werden. Finde ich ein bisschen lächerlich, muss ich ganz
ehrlich sagen. So ist es. So, Platz 3.
Apropos lächerlich, mein Platz 3. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, warum Trikot ausziehen bei Torjubel ein gelbe Karten ist. Verstehe ich nicht. Es wird noch immer damit argumentiert, dass es eben das Thema auch wieder Zeitspiel und Provokation und so weiter geht. Oder auch die Kontrolle will man quasi behalten über das Ganze. Aber ich denke mir, Fußballerinnen und Fußballer haben einfach den Drang dazu, sich auszuziehen, wenn was passiert.
Was das heißt Fußballerinnen und Fußballer? Das ist ganz was Normales, ja.
Absolut. Es ist ein Ausdruck von Emotion, den ich per se einmal in keinster Art und Weise negativ finde. Ich finde, wenn du über das Thema, so blöd klingt, über das Thema politische Botschaften kann man diskutieren, ob man das verbieten will und so weiter, dass man sagt, okay, ich habe unterhalb irgendwas stehen oder keine Ahnung, ob es jetzt der Lord ist, der mir die ganze Energie gibt für Slam oder sonst irgendwas. Aber aus meiner Sicht das Trikot ausziehen, es ist für mich keine Provokation von wem anderen. Und ich finde das für ein höchst, höchst veraltetes Denken, wie was Fußballerinnen und Fußballer tun. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Fußball ist kein Gentleman-Sport. Ich verstehe im Tennis, aber im Tennis muss das schön sein die ganze Zeit. Ich meine, das ist peinlich. Ich meine, im Tennis verstehe ich es, wenn du sagst, okay, die tun so, als wären es der Gentleman-Sport oder der Sport der Reichen und Schönen. Ja. Oder sonst irgendwas. Im Golf, ja, keine Ahnung. Aber im Fußball, ein Leiberl ausziehen, schau mal, wie viele Leute da halb nackt im Stadion nochmal rumlaufen. Also ich weiß nicht, ich finde das echt peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Ja,
dein Platz 3. Gut.
Platz 3 bei mir ist der Torab. Ja, ganz, und zwar das wirklich der Bilderbuch-Torab, ein Handspiel auf der Linie, das das Tor verhindert und danach gibt es danach, glaube ich, gibt es ja nach wie vor die Doppelbestrafung, das heißt rote Karten und Elfmeter. Brauchen wir gar nicht drüber reden, musst machen. Wenn du die Chance dazu hast, du lässt dir den Ball nicht ins Tor rein.
Ja, und sie sind zu hinterfragen, warum es rot sein muss. Also das ist vorhin, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weil du ganz klar das Tor verhinderst und dann mit einem Elfmeter ja nur die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor gibst, finde ich, ist der Elfmeter Lage tatsächlich zu wenig straf. Also da müsstest du sonst zwei Elfmeter kriegen.
Was auch lustig wäre.
Ja.
Das wäre mal was Spannendes. Das sind zwei Elfmeter.
Ja.
Finde ich gut, ja.
Ja, also diesen Torab, den kann man argumentieren, das muss man machen. Ich finde die Bestrafung okay, weil einfach dann nur Gelbe geben und Elfmeter, da hat man dann mitunter ja einen Nachteil durch diesen Torab. Also der Nachteil soll schuld schon bei der Mannschaft sein, die den Torab verschuldet. Aber finde ich kann man machen. Also ich finde jetzt völlig menschlich sozusagen. Der Ball rast aufs Tor zu. Warum solltest du nicht hingreifen?
Also ich habe dir jetzt nicht mehr im Detail zugehört, was du jetzt da gesagt hast, weil ich denke jetzt hauptsächlich an die 2-Elfmeter-Situation noch. Würdest du eher sagen, du musst dann Öfer schießen, der gleiche Ball wird dann wieder aufgelegt, also du musst dann quasi aus dem Netz holen, den gleichen Ball wieder auflegen und dann passiert das, oder würdest du sagen, liegen zwei Bälle am Elferpunkt und du schießt quasi und dann musst du die umdrehen und schnell nochmal einen zweiten schießen.
Das Zweite ist, glaube ich, logistisch extrem schwierig. Nein, ich würde sowieso so machen. Ich würde gar nicht sagen, es gibt fix 2 Elfmeter, sondern es gibt 2 Elfmeter-Versuche. Also bei Torab quasi darfst du den Elfmeter schießen und wenn der nicht drinnen ist, dann kriegst du noch eine Wiederholung. Okay, so vielleicht.
Ja.
Weil zwei Tore ist wieder zu viel, finde ich. Also, aber die doppelte Chance auf ein Tor durch 2 Elfmeter, Das finde ich jetzt vielleicht gerecht. Vielleicht muss man das auch statistisch dann erheben, ob man 2 Chancen kriegen muss oder vielleicht sogar 3, das weiß ich jetzt nicht. Ja.
Naja, du hast ja was bist bei 70% oder 80% Wahrscheinlichkeit. Ja,
aber wenn du eine ganz klares Tor verhinderst, wo du ja quasi bei 100% eingriffen hast, dann ist vielleicht 70%
ja, aber so funktioniert es nicht, weil du hast dann trotzdem immer Restwahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Dann schießt 25 Elfer und sagst nicht mehr, ja gut, und waren halt die. Okay. Mhm. Ist wurscht.
Ja.
Mein Platz 2. Habe ich was ganz, für mich ganz, das triggert mich sehr. Das sind diese, ich nenne es jetzt einmal vermeintlich verletzten Spieler und diese Auswechselspieler, die einfach nicht raus wollen. Und da hat es immer wieder schon die Szenen gegeben, wo dann Spieler quasi hergehen und die nehmen und dann quasi raustragen oder rausschubsen und sowas finde ich absolut legitim. Wenn du merkst, dass der da irgendwo mal dumm liegt, nehmen und legen aus sie. Also
unter dem Überbegriff rausziehen ist das auch mein Platz 2. Verstehe zu 100%. Wenn da so einer liegt und man weiß es nicht genau, ob der jetzt gerade nicht drüber nachdenkt, was er morgen zum Mittag kochen soll oder tatsächlich Knie hat, der gehört einfach, wenn der neben der Outline ist, er gehört einfach auszuzahlen.
Also ich würde jede Mannschaft, die gegen Sturm spielt, verstehen, wenn sie anfangen, irgendwann Jan-Goran Stankovic auszutragen. Nach 70 Minuten. Weil du weißt, der liegt nach 70 Minuten einmal. Und so weiter. Und ich würde es verstehen, wenn sie den 2 schnappen und einfach aussitzen. Deswegen zum Beispiel wäre ich überhaupt auch dafür, dass so, wie wir letztes Mal drüber gesprochen, wie Adama Traoré den Kukurea durch die Gegend schmeißt, ist absolut okay. Wenn du alle nervst mit deinem Verhalten, ist es voll okay, wenn die einen wohin schubst. Also das finde ich.
Lustig, dass du das mit dem Rausziehen auch hast. Das habe ich fix schon auch. Aber ich bin auch der Meinung, Es soll sogar, ich finde, es soll sogar so Assistenten geben rund ums Spülfeld, die so Spüle einfach gerne packen und ausziehen, dass das vielleicht im Zweifelsfall lieber neutrale Menschen machen. Das finde ich noch okay.
Also die Rausschmeißer?
Ja, so quasi. Der Boden ist Lava, wenn du da länger als 3 Sekunden liegst, dann bist du schon rausgekommen. Oh. So irgendwie. So, okay. Aber in dem Fall dann, Stefan, dein Platz 1 gleich bitte.
Mein Platz 1 ist ein Thema, das mich triggert und gleichzeitig ich nicht ganz verstehe. Das ist, dass Schiedsrichter Kritik verboten und ist, wenn es so willst, und im Zweifelsfall nur durch den Kapitän und halt sofort oft einmal mit Gelb geahndet wird, sowohl auf dem Feld als auch auf der Wechselbank. Weil das finde ich ja mittlerweile wirklich inflationärst, wie die Schiedsrichter durch die Gegend laufen und gelbe Karten wegen Schiedsrichterkritik verteilen. Und ich glaube tatsächlich, und das werden wir heute noch ein bisschen reden, wir werden heute noch über das Thema regelkonform versus was ist so quasi Fairplay im Sinne des Geist des Spiels und so weiter ein bisschen diskutieren. Mhm. Und mir kommt halt vor, wir gehen im Fußball mittlerweile so eine komische Richtung, schlagen wir ein, wo wir die Schiedsrichter als etwas behandeln, als wären sie nicht Teil von dem, was da passiert. Das ist ein Blödsinn. Ja, sie sollen natürlich im besten Fall nicht auffallen, aber sie sind ein fundamentaler Bestandteil von einem Fußballspiel, weil sie sind diejenigen, die darauf achten sollen, dass das einigermaßen regelkonform und fair abläuft und so weiter. Aber es wird so getan, als wären die Schiedsrichter komplettes Neutrum und hätten mit dem nichts zu tun. Und das führt eben dazu, dass man so Dinge macht, dass du nicht einmal eine Kritik am Schiedsrichter äußern darfst. Weil was aus meiner Sicht notwendig wäre, ist, es kann zukünftig aus meiner Sicht nur geben, entweder gar nichts oder rot. Eine Kritik kann aus meiner Sicht nicht strafbar sein, weil wir werden erzogen mit dem Hinweis, hey, eine Kritik ist was Wichtiges, man muss Kritik annehmen können, wie äußert man Kritik? Die Kritik per se ist nichts Schlimmes. Ich muss einen Schiedsrichter für das, was er jetzt gerade gemacht hat, kritisieren können. Ja. Beleidigen ist was ganz was anderes. Aus dem Grund soll es aus meiner Sicht ganz klar geben, es gibt Rot und es gibt nichts. Weil wenn ein Schiedsrichter beleidigt wird, er muss sich nicht beleidigen lassen. Mhm. Dann soll es Rot geben. Aber ich verstehe die gelbe Karte für Schiedsrichterkritik nicht. Weil das, erstens mal, Emotion im Fußball, wissen wir alle, ist ein Riesenthema. Und du musst aus meiner Sicht bis zum gewissen Grad drüber stehen, dass Leute einfach hergehen und deine Leistung kritisieren. Es ist einfach so. Wenn sie dich beleidigen, dann ist es was anderes. Ja. Da würde ich aber den Zusatzpassus, und da bin ich gleich fertig mit meinem Monolog, den Zusatzpassus aber auch noch hergehen und einführen ist, wenn ein Schiedsrichter rot gibt wegen einer Beleidigung, muss offengelegt werden, was gesagt worden ist. Weil das hasse ich so sehr im Fußball, dass immer rote Karten verteilt wird und nie gesagt wird, was wurde gesagt.
Das, nee, das Einzige, kannst du der Öffentlichkeit nicht zumuten.
Genau, als wär wirklich in einer Gesellschaft, die von keine Ahnung, TikTok und Pornos komplett Matsch Banana ist, die Welt überall, aber das kann man nicht sagen, wenn einer zum anderen, das darf die Öffentlichkeit nicht wissen, dass der Arschloch gesagt hat, ja, zu dir. Ja. Und das verstehe ich nicht. Geht's her und stellt's, wenn's willst, den Spieler an den Pranger. Der Spieler hat mich ein Arschloch genannt, das muss ich mir in meiner Rolle als Schiedsrichter nicht gefallen lassen, deswegen kriegst du rot. Und dann wird sich der Spieler vielleicht beim nächsten Mal überlegen, wenn er gerade jemanden beleidigt hat, weil er sonst wieder an den Pranger gestellt wird. Und das verstehe ich einfach nicht. Dieses Ganze, nein, man darf einen Schiedsrichter nicht kritisieren. Sicher sollst du ihn kritisieren können. Aber nicht beleidigen, ist was anderes.
So. Ja, ja. Adelmann, also ich habe da ein paar Punkte, wo ich dann drauf eingehen möchte, aber das machen wir außerhalb der großen Szene.
Außerhalb von Spielfrei.
Ja, genau. Das hat im Podcast nichts verloren. Ja, das sage ich jetzt einmal meine wirkliche Meinung. Platz 1 bei mir, liebster Stefan, du hast das schon erwähnt, deswegen habe ich dazu auch nicht viel gesagt. Es ist natürlich das Trikot ausziehen. Das für mich der ikonischste Torjubel, der aller Zeiten hängen geblieben ist, ist vom Lionel Messi 2017.
Lionel Richie.
Ja, ich sag wie ich mag, ja. 2017 gegen Real Madrid, Nachspielzeit, er schießt das 3-2. Ich glaube zu wissen, dass sogar sein 500. Karrieretor war. er zieht das Trikot aus und holt die Rücken Nummer 10 ins Publikum. Ikonischer jubeln kann man fast nicht, sage ich mal, ja. Und wenn du in der 94. Minute oder was auch immer es war, es 3-2 im El Clasico für Barca schießt, dann darfst du jubeln, wie du möchtest, und das hat natürlich keine gelbe Karten verdient, ja. Und ja, letztlich ist ja, das ist ja das Tragische bei den ganzen Sachen, es wird ja so de facto alles auf Zeit schinden, also auch dort ist wieder die offizielle Regelding ist wieder Zeit schinden. Und er sagt, du kannst wunderbar noch viel mehr Zeit schinden, wenn du kein Level ausziehst. Das ist einfach völlig willkürlich. Sie wollten, warum auch immer, nicht mehr, dass die Fußballer ihr Level ausziehen. Und ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe es aus Marketing-Sicht nicht. Ich verstehe es aus der Emotionssicht sowieso nicht. Wie du gesagt hast, das mit den Botschaften am Trikot, wenn es religiöse sind, ja, okay, von mir aus, aber dann irgendwo, jeder Kicker, der eingewechselt wird, darf sie bekreuzigen und darf sonst irgendwelche religiösen Botschaften irgendwie absenden. Das ist alles okay. Muss man dann vielleicht allgemein irgendwie handeln. Aber ansonsten braucht es diesen Torjubel, und zwar so, wie das die Leute dort für richtig halten. Dann Kicker kann ja mit nichts mehr auszustechen. Du kannst ihn zutätowieren, was du willst. Du kannst die verrücktesten Frisuren haben und die verrücktesten Fußballschuhe. Die haben ja sonst nichts mehr. Lasst ihnen doch bitte diesen emotionalen Jubel, der durch nichts gebrochen wird, schon gar nicht durch Intervention vom Schiedsrichter, der sagt, hey, Herr Messi, Ober vom Gas,
jetzt gibst du mal gelb, hallo, zieh der Leiberl an.
Und außerdem spielen wir 30 Sekunden länger.
Ist ja kein Chippendale-Spiel da, wirklich. Zieh mal deinen Leiberl wieder an. Es ist wie damals, wenn die Schiedsrichter immer gesagt haben, du musst der Leiberl einstricken.
Ja, wobei wir müssen bei den Sachen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, jetzt driftet das schon ein bisschen in die Richtung, so quasi, dass wir ein bisschen krantig auf die Schiedsrichter sind. Die Schiedsrichter sind ja da, um das Regelwerk einzuhalten, und das werden wir jetzt ja in der Episode ein bisschen genauer eingehen. In diesem Sinne hätte ich gesagt, schließen wir die großen 10 ab und gehen weiter in unseren Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
So, liebster Stefan, was war, wie es so schön heißt, der Anstoß, der diesen Stein ins Rollen gebracht hat? Vor einigen Runden in der Serie A gab es, wenn ich sage, eine dubiose gelb-rote Karten, ist das einfach zu weit weg noch an der Realität. Konkret war es im Spiel Inter gegen Juve. Von Inter, der Bastoni ist vermeintlich gefoult worden vom Kalulu, glaube ich, von Juve, der bereits eine gelbe Karten gehabt hat. Dann quasi so einen Schritt zum Bastoni gemacht hat, Bastoni hebt ab und fliegt. In der Zeitlupe hat man wunderbar gesehen, dass es nicht einmal die Spur vor einem Ballkontakt gegeben hat. Der Schiedsrichter sieht das aber nicht so richtig, es gibt kein VAR, entsprechend wird er nicht overruled, gibt die gelb-rote Karten, und das Allerschlimmste und der Gipfel dieses unfairen Verhaltens war der Bastoni dann, der sie wirklich hingestellt hat, mit beiden Händen gejubelt hat, wegen der roten Karten, die er da quasi provoziert hat, für nichts und wieder nichts. Ich sag mal so, er hat sein Fett abgekriegt mittlerweile. Einerseits hat er sich öffentlich entschuldigen müssen für das, andererseits gab es zumindest die Überlegung, ist dann nicht passiert, aber es gab zumindest die Überlegung, dass ein Intervereinsintern sperrt, das haben sie natürlich dann auch wieder nicht durchgezogen, aber letztens im Derby am vergangenen Sonntag ist er eigentlich die ganze Zeit nur auspfiffen worden und hat ein absolut grottenschlechtes Spiel abgeliefert. Aber was halt bleibt, ist einfach der unglaublich fade Beigeschmack. Ja? Wenn du mit einer Schwalbe rote Karten produzierst und dann an der Stolz drauf bist, das ist unterste Schublade. Und so haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns das Fairplay-Thema mal anschauen.
Genau. Und vielleicht eins vorweggeschickt. Fairplay, das ganze Thema Fairplay bewegt sich ja in einem äußerst spannenden oder Kontext. Und zwar, Fußballmannschaften wollen alles versuchen, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist der Grund. Also wir fangen alle miteinander zum Fußballspielen an, um entweder Tore zu schießen oder Spiele zu gewinnen und so weiter und so fort. Und wir fangen grundsätzlich nicht an, Fußball zu spielen, um fair gegenüber anderen zu sein, sondern wir wollen in erster Linie gewinnen. Und das Fair Play kommt da halt rein und sagt, hey Leute, lasst's her. Ja. Es gibt Dinge, die sind mitunter wichtiger als einen eigenen Vorteil jetzt zu genießen. Und zwar heißt es, dem Spiel gegenüber integer zu sein und ein gewisses Verhalten an den Tag legen, das Respekt gegenüber deinen Mitspielern, deinen Gegnern und so weiter ausdrückt. Und es ist eben nicht cool, immer nur auf seinen eigenen Vorteil zu achten, weil das ist ja genau das, was Bastoni macht, weil man darf dann auch nicht hergehen und diese Menschen dann immer gleich, keine Ahnung, wie die Sau durchs Dorf jeiken oder was auch immer, gehen wir mal davon aus, dass er in erster Linie mal das Spiel gewinnen will und halt da zu einer Methode greift, die halt, wie gesagt, vom Fairplay alles andere als gedeckt wird, aber halt einfach er vielleicht im besten Fall den eigenen Nutzen für sein Team im Vordergrund gehabt hat. Aber wir sehen, das ist halt ein Fairplay und das wird ein bisschen so die Klammer vom heutigen Schwerpunkt sein. Fairplay ist bei Weitem nicht so klar umrissen wie die Fußballregeln. Und wenn es so willst, sind das die zwei Seiten von ein und derselben Medaille. Wenn die Medaille ein schönes Fußballspiel ist, ein gerechtes Fußballspiel ist, dann brauchst du auf der einen Seite Regeln und Regeln sind relativ einfach und klar. Der Ball muss mit vollem Umfang oder mit vollem Durchmesser über die Linie draußen sein, damit es out ist oder was auch immer. Fair Play hingegen erfordert ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Du musst dir ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, drauf einlassen, was das Spiel eigentlich ausmacht.
Ja, es hat viel mit sozialer Kompetenz zu tun.
Also, ja, genau. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit oder aus der etwas längeren Vergangenheit, wo du einfach sagen musst, das ist Verhalten, das ist einfach nicht, wie es beim Bastoni jetzt, aber das ist einfach nicht vereinbar damit zu sagen, ich habe Respekt gegenüber von meinem Gegner oder von meiner Gegnerin. Und zwei Beispiele, die wir da ja aufgeschrieben haben, das ist ein sehr, sehr aktuelles. Das war einerseits das AFCON-Finale 2026 und wir haben ja über das Finale Senegal gegen Marokko in Marokko ja schon einmal ausgiebiger gesprochen. Aber wenn man sich nochmal vor Augen führt, diese ganze Geschichte rund um den Versuch der marokkanischen Balljungen, das Handtuch vom Edouard Mondi zu klauen, ist eines der absurdesten Dinge. Und wo du einfach sagst, okay, das hat nichts mehr damit zu tun, meinen Gegner, meine Gegnerin mit Respekt zu begegnen, wenn ich versuche, sie durch solche Dinge komplett aus dem Konzept zu bringen oder ihr Spiel negativ zu beeinflussen. Und der andere ist, und vielleicht die österreichische Mutter aller Mutter, also wobei Fairplay, in Österreich, da kommt man wahrscheinlich eher auf die Schande von Gijón zu sprechen. Meine persönliche Schande von Gijón im Moment war damals Christian Meierlepp im Jahr 2000. und wir können sehr gerne, lieber Alex Stegisch, in unseren Steilpass ein schönes Video hineinpacken. Den Spielbericht von Austria Memphis Wien gegen Schwarz-Weiß Bregenz aus dem Jahr 2000, wo Christian Meierlepp nach diesem Rückpass, fairnessbedingten Rückpass, dazwischen spritzt und dann den Ball verwandelt und dann auf Jubelkurve durch das Bregenzer Stadion geht. Also das ist schon legendär arg, muss ich wirklich sagen. Das ist für mich eine sehr lebendige Erinnerung, muss ich sagen, als einer meiner prägendsten Unfairplay-Momente, sagen wir mal so.
Wie ist das denn eigentlich ausgegangen? Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Das ist ja komplett absurd. Ich habe das gar nicht mehr im Radar gehabt, ich habe mir die Highlights angeschaut. Ja. Es ist ja letztendlich waren es vier rote Karten, die dann ausgesprochen worden sind. Und meine Lieblingsszene, das ist dann mitunter so eskaliert, das Ganze, dass dann plötzlich ein Fan am Rasen in Bregenz war.
Warum er nicht,
der,
ja.
Warum, ja, das war halt einfach ein Thema. Der hat sich dann so eine Rangelei einerseits mit einem Ordner geliefert, der aber während der Rangelei die Hosen verloren hat.
Es passiert die Besten,
weiß ich bei dir. Aber es ist ein Slapstick mitunter nicht zu überbieten gewesen. Dann hat plötzlich der Fell mit diesem Spieler am Draht und so weiter. Also wie gesagt, der Wilde Westen war damals vor 20 Jahren schon einmal wilder in Bregenz draußen.
Aber wie ist es ultimativ ausgegangen? Also ist das Spiel wiederholt worden?
Ja, genau. Also das Spiel ist ja dann quasi neu angesetzt worden, weil diese Partie hat die Austria 4-1 gewonnen, aber das Spiele sind dann, wie gesagt, nochmal ausgetragen worden und dann hat meines Wissens Bregenz das Spiel 2-1 gewonnen. Das heißt, die haben das dann quasi Rückspiel.
Und die roten Karten sind annulliert worden? Oder?
Ich vermute mal. Also das müssen wir nochmal im Archiv nachlesen. Aber spannend, weil
das Regelwerk sieht wahrscheinlich wegen Nicht-Einhalten von Fairplay aka Spielwiederholung vor. Nicht? Also das war schon auch die Ausnahme der Ausnahmegenehmigung.
Ja. Weil du da halt quasi argumentiert hast, dass du sagst, mit diesem eklatanten Fehlverhalten hast du quasi nachhaltig das ganze Spiel halt in andere Bahnen geleitet. Und das war offensichtlich damals dort. Aber vielleicht einen wichtigen Blick nochmal, weil das ganz was Wesentliches ist, was ihr da draußen alle mitnehmen sollt.
Kommt jetzt der Matrix?
Jetzt kommt meine Matrix. Die können wir ausschicken.
Unbedingt in diesem Weiß und Hellgrau.
Also, ich habe was aufgezeichnet. Und zwar ist es eine Matrix. Und zwar, sie müssen alle mitdenken, weil jetzt wird es kompliziert.
Und wenn ihr nicht mitdenken wollt, dann schaut unbedingt in unseren Newsletter rein, der auf Substack verfügbar ist. Da wäre ein Screenshot reinpacken von dieser grafischen Darstellung.
Das ist die Stefan Becker-Adelmann-Matrix über Fairplay und Regelverhalten. Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man verhaltet sich regelkonform und dem Fairplay entsprechend. Dann ist alles super.
Ja.
Also ich spüre regelkonform, ich verhalte mich dem Fairplay.
Das ist völlig verständlich, ja.
Dann gibt es was, wo man sagt, ich verhalte mich regelkonform, aber ich spiele unfair. Das ist ein klassisches Beispiel, Zeitschinden. Zeitschinden ist grundsätzlich, du kannst mitunter Dinge nicht verbieten, weil du nicht klar sagen kannst, das ist der liegt jetzt da und simuliert jetzt da.
Weil die Bewertung
schwarz-weiß ist. Das ist keine schwarz-weiße Bewertung, wie der Ball ist über das Ding oder keine Ahnung, 2 Zentimeter von deinem Körper sind im Abseits, deswegen ist es Abseits oder was auch immer.
Ja, weil zum Verständnis, grundsätzlich ist Zeitschinden ja sehr wohl regelwidrig. Genau. Aber wann was Zeit schinden ist und wann nicht, das ist eben das, was schwierig ist.
Ja? Und du gehst dann her und quasi haust, weil natürlich die Leute dann vermuten, dass da Zeit, weil jeder weiß es, dass du sagst, der Tormann lässt sie absichtlich lang Zeit, aber du kommst damit durch. Es ist nicht so, dass du dann beim ersten Mal sofort gelb kriegst und beim zweiten Mal gelb rot. Nein, du kommst lange Zeit damit durch. Dann gibt es das ganze Thema der Regelwidrigkeit. Du kannst zum Beispiel regelwidrig sein, aber aus unserer Sicht zumindest, lieber Alex Stegisch, nettes Fairplay verletzen, zum Beispiel, wenn man sich das Trikot auszieht. Weil wenn man sich das Trikot nach dem Tor auszieht, wird man gestraft, weil es regelwidrig ist. Aber wir sind beide der Meinung, das ist jetzt auch nicht im Sinne gegen ein Fairplay, weil du hast in dem Sinn keinen unlauteren Vorteil, den du dir aneignest. Und dann als letztes Kastel in meiner grandiosen Matrix ist regelwidrig und unfair. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin. Und da ist natürlich
ich würde sagen, das ist die Gottesdisziplin.
Das ist die Handgottesdisziplin. weil du bist einerseits regelwidrig, weil du spürst den Ball mit der Hand und andererseits aber auch unfair, weil es nie so tust, als hättest du das nicht gemacht. Zum Beispiel gibt es ja das Gegenbeispiel, ein Moment des Fairplays, glaube ich, wie lange ist das auch schon her? 15 Jahre oder was auch immer. Miroslav Klose. In einem Spiel von Lazio, hat auch ein Tor mit der Hand erzielt und damals ist es noch kein Videoschiedsi gegeben und ist dann vom Schiedsrichter gefragt worden und hat dann zugestanden, dass er das Tor mit der Hand erzielt hat und ist ihm dann nicht gegolten. Das heißt, es gibt schon auch diejenigen, die jetzt sagen, okay, keine Ahnung, ich habe zwar jetzt was gemacht, was nicht in Ordnung war, aber ich gebe es auch zu. So, diese geniale Matrix findet sie hoffentlich zukünftig in ganz vielen Diplomarbeiten.
Und Lehrbüchern
da draußen. Ich muss nur die linke obere Spalten ausblenden, das schaut nicht schön aus. Aber
sonst, das ist wurscht, das passt.
Aber sonst kannst du es wirklich, und wie gesagt, falls ihr mich buchen wollt da draußen für einen Privatvortrag bei Freunden, um euch die Matrix nochmal sensationell zu erklären, ich merke, was die mit dir macht, Alex Stegisch.
Ja, ich würde sagen, nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch ist das einfach was Besonderes. Also wenn zum Beispiel Leute da draußen PowerPoint-Folien brauchen oder so, ich glaube, das solltest du so einen Satz auch designen. So, aber jetzt, Stefan, ich glaube, wir müssen jetzt mal erklärt, was da so alles gibt. Und dann, glaube ich, ist jetzt mal ganz wichtig, dass wir mal ein bisschen ausholen und sagen, okay, es gibt ein Regelwerk, das ist eindeutig, mehr oder weniger, da wird niedergeschrieben, was geht nicht. Und dann gibt es dieses Verständnis von Fair Play. Woher kommt das und wieso braucht es das überhaupt? Warum ist nicht alles, was wir so als Fair Play verstehen, einfach 1:1 im Regelwerk dran?
Weil du eben, wie gesagt, also du tust einfach schwer, gewisse Wertvorstellungen in klare Regeln zu gießen. Und es kommt ja ein bisschen, also gerade dieses, man hat ja zu den Anfängen des Fußballs damals im 19. Jahrhundert hat man ja nicht von Fair Play gesprochen. Der Begriff ist erst irgendwann im 20. Jahrhundert dann einmal wirklich für das verwendet worden, wofür es heutzutage steht. Aber der Fußball ist halt, nachdem er in England erfunden worden ist, ganz stark halt geprägt worden, weil wir haben das, die streuen Spielfreihörer und Hörer wissen das natürlich, weil wir es immer wieder referenziert haben, dass der Fußball in England ja zu Beginn vor allem ein Sport an den Elite-Unis war und nicht dieser Volkssport, wie es heutzutage ist, sondern es war was relativ Elitäres. Und man hat halt versucht, den Fußball halt wirklich auch als dieses Gentleman-Game zu sehen, diesen Gentleman-Sport. Und deswegen hat man von Anfang an ist man hergegangen und hat gesagt, es ist wichtig, dass man im Fußball ehrlich spielt, dass man auch nicht betrügt, dass man auch hergeht, und das ist ganz was Wesentliches, zieht sich bis heute durch, dass man auch die Entscheidungen akzeptiert und nicht quasi sagt, okay, ich finde die Entscheidung nicht gut, deswegen prügeln wir uns jetzt da. Und das hat sie dann quasi, das zieht sie wie ein roter Faden durch alles durch. Und das ist auch heute noch der Fall, dass du sagst, okay, es gibt Dinge, die abseits vom Regelwerk trotzdem ein gewisses Verhalten oder ein wünschenswertes Verhalten schreiben. Und das ist im Grunde das, was man heutzutage als Fairplay bezeichnen. Wie gesagt, in anderen Sportarten, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist ja alter Mixed Martial Arts Experte, vermute mal, haben die ein anderes Verständnis von Fairplay, als es im Fußball ist.
Ah, nein, also was gibt es natürlich genauso, ja. Sicher, genau, zum Beispiel unabsichtlich ins Auge eine stichst oder genau. So. Dann wird sofort unterbrochen. Ja.
Genau, aber mit dem Knie jemanden in den Magen eintreten, ist offensichtlich im Mixed Martial Arts voll in Ordnung.
Ja, im Fußball nicht, okay. Gehört sogar das zu guten Schule.
Genau, das heißt, ein und dasselbe Ding ist in unterschiedlichen Sportarten bedeutet unterschiedliche Sachen.
Ja.
Und das Fair Play, wie gesagt, ist etwas, das haben wir seit Beginn, wo du versuchst, dieses Werteverständnis, dieses. Da werden wir jetzt wirklich ein bisschen philosophisch oder metaphysisch schon fast, den Geist vom Spiel ein bisschen zu verstehen. Und, und wir kommen jetzt dann eh noch gleich auf das Thema, es ist immer wieder mal das Thema, Video Assistant Referee und was das mit uns macht. Aber das geht halt schon sehr dem entgegen, sagen wir mal so.
Ja. Okay, warum ist Fair Play so eine große Sache? Warum diskutieren wir über das Ganze so viel? Einerseits natürlich, weil es halt immer wieder strittige Entscheidungen gibt. Andererseits aber auch natürlich, weil es ganz klar Bewegung innerhalb dieses FIFA-UEFA-Imperiums gibt, die sagt, das ist uns nach außen hin wichtig. Wir wollen mit dieser Message auch hausieren gehen sozusagen. Das ist eine unserer, ich schätze mal, sie werden das Kernwerte nennen oder so, oder Werte zumindest nennen, die wir nach außen vertreten, und allen voran ist es in diesem Überbegriff, Überwert Respekt abgegolten.
Ja, weil der Respekt halt, das, also die UEFA spricht ja zum Beispiel von Respekt und Integrität und Würde und Gleichheit. Mhm. Der Respekt ist ja, wenn es so willst, eine ganz eine kleine Einheit. Da geht es ja mitunter darum, dass ich als Spieler oder Spielerin meiner Gegenspielerin oder meinem Gegenspieler gegenüber Respekt zolle. Mhm. Bei Integrität geht es ja um so Sachen wie der Wettbewerb soll integer sein. Dass man nicht ja. Wettmanipulationen gut finden, dass man nicht
Looking at you, 115 Chargers, Manchester City.
Aber ja, oder türkischer Fußballmoment und solche ja. Sachen. Das heißt, die Integrität ist was Wesentliches, dass man sagt, okay, der Wettbewerb soll integer, er soll fair ablaufen. Aber der Respekt ist ja etwas, ich meine, das tut grundsätzlich jedem Menschen gut, Respekt vor anderen zu haben, aber ist natürlich gerade in einem Wettkampf was ganz was Wesentliches.
Und da gibt es ja auch wirklich so, das ist jetzt nicht nur was Hingeschriebenes, sondern es gibt ganz viele Gesten, die das unterstreichen. Das heißt einmal, man braucht nur dran denken, wie so ein Spiel anpfiffen wird. Die Mannschaften schreiten nebeneinander ein, es gibt Ballkinder, es gibt dann diesen Handshake mit den Schiedsrichtern, es gibt den Handshake mit den gegnerischen Teams, und das zieht sich also durch alle möglichen Sachen. Nicht? Also das ist tatsächlich was jetzt nicht nur einfach so dasteht, sondern das ist tatsächlich ja. Was, wo wir unzählige Beispiele dafür haben, wo das immer wieder vorzeigt wird. Ja,
ja, und ich finde halt, wir haben da wirklich im Fußball große Fortschritte gemacht, was das Thema Respekt betrifft, dass du wirklich sagst, das ist nicht einfach nur eine Überschrift, sondern das ist schon mitunter was Authentisches, dass du sagst, okay, wir achten wirklich drauf, dass Respekt gezollt wird. Was ich halt mitunter, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein bisschen kritisch finde, ist, wenn sich einzelne Spieler, die vielleicht noch gar keine History haben, dass sie sich respektlos verhalten haben, einmal in einem respektlosen Verhalten überführt werden zum Beispiel, dann muss man auch die Kirsche mal im Dorf lassen, finde ich. Wenn du jetzt hergehst und Bastoni ist halt jemand, der hat einfach in der Situation eine blöde Entscheidung getroffen mit seinem Verhalten. Ich würde dem aber nicht deswegen sagen, du bist jetzt für immer auf dem Abstellgleis gelandet und du bist ein ganz schrecklicher Mensch. Nein, er hat einen Fehler begangen, er hat sogar die Größe gehabt, was nicht mehr immer heutzutage alle haben, zu sagen, hey, es tut mir leid für das, was ich da gemacht habe und so weiter.
Ja.
Aber ja, es hat sich halt jemand außerhalb von diesem Fairness Verständnis bewegt. Hast deswegen nicht, dass die Person jetzt da gescholten werden soll.
Genau.
Wenn du Spieler hast, die natürlich zu deren DNA gehört, den Respekt vermissen zu lassen von anderen, mit denen kannst du in der Bewertung schon ein bisschen so härter ins Gericht gehen. Ich glaube halt einfach, dass es uns
hin und wieder mal... Looking at you, Anthony.
Ja, ich glaube halt, dass es uns hin und wieder einfach mal gut tut, einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, okay, warte mal, vielleicht müssen wir doch nicht verdammen für immer und ewig.
Ja. Ich glaube generell, dieses Fingerspitzengefühl, das da halt braucht, das werden wir auch Sicherheit noch ein bisschen diskutieren.
Ja, wichtig, Entschuldigung, Alex, ja. Das hat nichts mit Homophobie zu tun. Wenn Bastoni hergeht und eine gelb-rote Karte aufgrund einer Schwalbe zieht, ja, dann ist das nicht dem Fairplay entsprechend. Dann ist das nicht integer, das ist nicht cool. Aber ich würde das nie vergleichen, zum Beispiel, wenn irgendwer wen rassistisch beleidigt. Das ist eine komplett andere Tragweite. Weil nur weil der Bastoni jetzt gegen einen Kalulu eine gelb-rote Karten zirkt, wird der Kalulu nicht in seiner Würde beleidigt. Und was anderes ist, wenn du hergehst, weil ich gerade vorher gesagt habe, man muss quasi die Kirche im Dorf lassen, die Kirche, und man darf die Spiele nicht verdammen. Ich rede jetzt von solchen Dingen, die der Bastoni gemacht hat. Ich rede nicht davon, wenn jemand hergeht und jetzt da quasi jemanden rassistisch beleidigt, dass man dann sagt, na, ist halb so schlimm. Das ist mir wichtig zu betonen. Das meine ich natürlich nicht.
Genau. Vielleicht trotzdem mit der Abstufung, dass wir irgendwie aufpassen sollten, dass man eben, wie du vorher gesagt hast, die Leute mit Heigabeln durchs Dorf jagen sollte, das sollte man vielleicht trotzdem nicht machen, aber eben, man sollte auch nicht diese Milde walten lassen, wie bei anderen Dingen, da bin ich ganz bei dir. Wo waren wir jetzt gerade? Beim Thema Fingerspitzengefühl, genau. Für mich immer so ein super plakatives Beispiel ist ja, es gibt so Sachen, wo wenn es eine Mannschaft das machen würde, wäre es nicht mehr fair, wenn es die andere macht, ist es sowohl fair. Bestes Beispiel, du führst das Mannschaft gegen ein anderes Team und du schießt in Situationen den Ball weg. Dann kann man das super gut als Zeitschinden auslegen. Mir ist unlängst wieder ein Beispiel untergekommen, weil ich relativ früh im Soccer-Subreddit von Reddit unterwegs bin. Das war, glaube ich, der Van Persie damals noch bei Arsenal gegen Barcelona. Arsenal ist hinten. Der Schiedsrichter pfeift ab, der Van Persie schießt aufs Tor, obwohl er schon abpfiffen war, und kriegt dann vom Schiri die gelbe Karte wegen Ball wegschießen. Was du sagst, so, okay, wenn er die führende Mannschaft wäre, wäre es noch irgendwie klar gewesen, der will irgendwie jetzt wieder Zeit auszuholen, das ist ein unfaires Verhalten, da gebe ich ihm jetzt eine zweite gelbe Karte. Wegen sowas eine zweite gelbe Karte kriegen, ist generell eine wahnsinnige Geschichte, wo sowieso Fingerspitzengefühl fährt. Aber wenn du als hintenliegende Mannschaft sowas machst, dann musst du ja irgendwo davon ausgehen, dass da jetzt gerade keine Absicht oder kein Kalkül dahinter steht, sondern dass halt entweder dem Pfiff wirklich nicht gehört hat oder die Emotion mit ihm durchgegangen ist, whatsoever. Und wir sehen auch bei der Bastoni-Geschichte super, dass Schiedsrichter halt nach wie vor fehlbar sind, dass der VAR
in noch nicht Situation, darf, noch, er darf noch genau, nicht, aber es kommt ja offensichtlich.
Es kommt schon nächste Saison, also vielleicht sollte man das dann nicht gleich mal erklären. Es ist interessant, man kann gar nicht mal von Kinderkrankheiten sprechen, weil es VAR schon länger gibt, aber was für fehlende Kompetenz, dass es rund um das VAR-Thema nach wie vor gibt, weil halt die Regeln das nicht hergeben, die selbst auferlegten Regeln, weil der VAR sowieso verschrien ist, eine große Dynamik aus dem Spiel auszubringen. Deswegen ist es ja zum Beispiel so, dass eine zweite gelbe Karte nicht gecheckt wird.
Ja. Ja.
Was aber überhaupt keinen Sinn macht, weil es natürlich genauso spielentscheidend sein kann, wie abseits da, das nicht pfiffen wird, oder eine rote Karte, die eigentlich gar keine ist. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist einfach nur, das eine steht im Regelwerk drin, das andere steht nicht im Regelwerk drin.
Ja. Und jetzt möchte, und übrigens, weil du das Thema Regelwerk ansprichst, das International Football Association Board, das IFAB, quasi die Regelhüter des Sports. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Fairplay ist keine einzige Regel. Es ist dann nicht so, dass du sagst, okay, Regel Nummer 16 ist das, Fairplay. Nein. Fairplay ist quasi eine Grundhaltung, die sich durch das ganze Regelwerk durchzieht. Und jetzt kommen wir zu mal ganz was Wichtigen. Du hast jetzt einerseits die Schiedsrichter angesprochen und über den Video-Assistant-Schiedsrichter haben wir schon ein bisschen gesprochen. Den Schiedsrichtern kommt ja eine besondere Rolle zu. Und zwar geht es darum, dass die ja einerseits Regelhüter sind, aber gleichzeitig ja auch das Fairplay bewahren sollen im Spiel. Das heißt, wieder in unserer Medaille gedacht, die zwei Seiten derselben Medaille, und die Medaille ist ein schönes Fußballspiel, ein integres, faires, geht es nicht nur darum, herzugehen und zu sagen, okay, ist das jetzt regelkonform oder nicht, sondern auch, ist dieses Verhalten fair? Das heißt, der Schiedsrichter hat immer diese Aufgabe gehabt, oder Schiedsrichterin, diese beiden Dinge auszubalancieren. So, und was ist jetzt in letzter Zeit passiert? Jetzt kommt der Video Assistant Referee. Der Video Assistant Referee ist in erster Linie mal was extrem Technisches und nichts anderes ist es. Es ist was extrem Technisches, das dir einen ganz einen anderen Blick nochmal ermöglicht auf das Spiel. So. Wenn mit einem Video Assistant Referee kannst du mitunter die Einhaltung von Regeln mitunter sehr, sehr gut analysieren. Ist der Ball über der Linie gewesen? War der Spiel im Abseits? Aber wir kommen halt in diese Richtung auch, dass du sagst, es gibt halt ganz, ganz viele Dinge. Die haben nicht zwangsläufig was mit Fair Play zu tun, aber es geht einfach darum, dass gewisse Dinge im Fußball nicht einfach 0 und 1 sind, sondern dass du sagst, das beste Beispiel ist für mich das Handspiel. Ein Handspiel kannst du, das merkt man ja, kannst du wahnsinnig schwierig, konsistent gleich bewerten, weil du früher hat es immer die Regel gegeben, geht der Ball zur Hand oder geht der Hand zum Ball, das macht einen Unterschied und so weiter und so fort, oder die Absicht. Und jetzt ist es halt so, wir merken, dass wir uns mitunter ganz unnatürlichen Ausdrücken bedienen im Fußball mittlerweile. Wir versuchen quasi alles, was im Fußballspiel passiert, wahnsinnig technokratisch runterzubrechen. Zum Beispiel die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Was ist denn das für ein scheiß Ausdruck? Sei mal nicht böse. Die Armhaltung über der Schulterhöhe. Was reden wir da? Merken wir, was wir da reden überhaupt, wenn wir von der unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche sprechen? Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass keiner von uns, wenn man anfängt zum Fußballspielen, hergeht und sagt, jetzt hast du deine Körperfläche unnatürlich vergrößert. Ja. Das heißt, das ist ein komplett, und ich sage nicht, dass der Video Assistant Referee nicht gut ist. Doch, ich sage es erst nicht gut. aber wir bauen uns da im Moment so ein technisches System zusammen, das halt nur eine Seite des Spiels abdecken kann, nämlich jene Seite, die du wahnsinnig gut mit Ja oder Nein, mit 0 oder 1 mit beurteilen kannst. Aber dort, wo ein Fingerspitzengefühl notwendig ist, scheitert er massiv darin, dem Geist des Spiels gerecht zu werden. Ja. Und ich glaube, warum im Fußball so viele, zum Beispiel Handspielentscheidungen, so kritisiert werden ist, weil Leute sich das anschauen, diese Szene, und sagen, das hat der Spieler nicht absichtlich gemacht. Das hat er nicht absichtlich gemacht. Und wenn dann halt gewisse Dinge halt aufgrund argumentiert werden von der unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche, dann erreicht es keinen mehr von den Fans im Sinn von, aha, na jetzt habt's recht. Da ganz viel in mir drinnen, in uns Fans drinnen sagt, das ist ein Blödsinn, das ist keins, weil das hat nichts mit dem zu tun, wie wir alle das Spiel gelernt haben. Und das heißt nicht, dass früher alles besser war, nur wir technokratisieren da gerade was halt nicht technokratisch überbauen kannst.
Ja, ich gebe da quasi mit allem recht, der Rant war sehr gut, mit der einzigen Einschränkung, und vielleicht ist das auch so eine Anstoßrichtung, was man ändern kann, von wegen, man kann es nicht in 0 und 1 bewerten. Man könnte es natürlich schon, es gibt nur eine Möglichkeit, es mit 0 und 1 zu bewerten, nämlich jeder Handballkontakt sozusagen ist immer gleich Hand. Für das wird halt zu völlig absurden Spielchen führen, wo natürlich dann technisch begabter Spieler zwei, drei Übersteiger macht und dann einen Schubfall mit dem Ball und auf die Hand macht, um einen Elfmeter zu provozieren oder so. Aber ich muss sagen, einen gewissen Reiz hat das Ganze.
Trotzdem, aber das hat nichts mehr mit
Hand. Ich ja, finde schon witzig irgendwie.
Ja, aber es hat nichts mehr mit dem Geist des Spiels, mit dem zu tun, was den Fußball ausmacht. So lernt kein Mensch den Fußball. So haben wir das nie gelernt. Und das ist das, was sie immer argumentieren. Du wirst ja das, was im Fußball schon so viel Tradition hat, auch beibehalten. Da entfernen wir uns meilenweit von dem weg, von dem, was den Fußball immer ausgemacht hat. Mhm. Und zwar, der Fußball ist halt was, das ist einfach so, er lebt, hat schon immer gelebt von einer Dynamik, hat schon immer davon gelebt, dass es bis zum gewissen Grad ein Chaos-Game hat oder das Thema Reaktion und oder Aktion und Reaktion. Und früher ist es halt einfach alles beim Schiri zusammengelaufen. Er hat als zentrale Instanz, und das ist mein letzter Punkt noch zu dem Thema, er hat als zentrale Instanz darauf geachtet, dass Regeln und Fairness gleichermaßen geachtet werden, dass da eine gute Balance herrscht in all diesen Dingen. Mit dem VAR bringst du mitunter ja die Schiedsrichter in eine extrem schwierige Situation, weil du eben sagst, schau her, wo du vielleicht nicht mehr wie früher die Autorität hast, über gewisse Dinge zu entscheiden, weil du ein Spiel lesen kannst als Schiedsrichter, weil du sagst, keine Ahnung, das brauchen die Mannschaften jetzt gerade. Sie brauchen das jetzt, also sie brauchen das nicht. Gehst du halt her als externe Einfluss und degradierst ein bisschen den Schiedsrichter in seiner Rolle. Mhm. Du gehst dann her und sagst, Leute, die in einem Kammerl sitzen, bewerten dann Dinge, weit entfernt von dem sind, also die nicht am Feld stehen. Sie sind da nicht am Feld und kriegen das Spiel mit und so weiter, lesen die Reaktion. Deswegen, ich bin ganz stark der Überzeugung, der Videoassistent Referee spielt, kann eine absolute Rolle spielen, aber nur in ganz, ganz klar benennbaren Dingen. Und wenn es darum geht, keine Ahnung, ein Tor darf nicht mit der Hand erzielt werden, ja, bin ich ganz bei dir. Mhm. Oder nicht bei dir, aber bin ich ganz bei dem, wie es gelebt wird. Aber andererseits kann man sagen, man kann dem Schiedsrichter auch wieder hergehen und einfach das Thema Handspiel komplett umhängen. Und du konzentrierst dich nur mehr auf andere Dinge. Das Thema Abseits ist ja genauso lächerlich. Diese sehen wir, was wir da tun mit diesen Zeichnungen, von wo die Schulter 2 Zentimeter drüber steht, wo du sagst, okay, es geht zwar der Körperschwerpunkt komplett in die andere Richtung, aber du bist trotzdem im Abseits. Das hatte nichts mehr mit dem, was früher hat's gesagt, im Zweifel für den Angreifer. Und damit sind wir gut gefahren mit dem Thema.
Und ist vielleicht nicht gut, ist auch nicht so super klebt in meiner Erinnerung, aber ich bin ganz bei dir. Bei solchen Sachen ist man wesentlich lieber, man verlässt sich auf ein bisschen ein Gefühl von den Leuten, die halt das Spiel leiten, ja. Und das ist ja die Rolle des Schiedsrichters. Versus man macht es zu technisch, weil irgendwann hast halt dann, ich meine, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, nicht, dass du rund ums Spielfeld alles Sensoren hast, alles super genau messen kannst und wir dann einfach so hauptsächlich computerbasiertes Spiel haben, wo einfach sehr viel an Emotionen verloren geht.
Das hast du ja mittlerweile. Ich bin ja beruflich auch in der Sphäre unterwegs. Du hast mittlerweile Skelettdaten von allen großen Fußballspielen, das machen alle großen Ligen, wo du von jedem Spieler, von jedem Gelenk pro Sekunde 50 Positionspunkte hast. Und dann ist es einfach mitunter einfach Algorithmen, die draufschauen und sagen, okay, na, der ist da 2 Zentimeter weiter vorn mit dem Körperteil. Deswegen schlage ich ganz klar vor, das ist das ganze Thema semi-automated, offside und so weiter. Dann ist es abseits. Und wo ist dann noch dieses Gespür?
Und lustigerweise, soweit ich es zumindest weiß, korrigiere mich, wenn ich vorschläge, falls du anders weißt, hat dort tatsächlich Tennis was voraus, weil jetzt ist Tennis grundsätzlich natürlich ein Spiel, wo sehr viel von außen, sehr wenig Störfaktoren herrschen dürfen, fängt schon bei den Fans an, die ruhig sein müssen und so weiter, aber sehr, sehr früh gab es dort diese Linientechnologie, ich glaube, die hat Hawkeye geheißen, also kann
ja,
das sein?
Ist ein Anbieter, ja.
Einer der Anbieter.
Ist okay. Im Fußball so.
Ja, der halt super sagen können, ob ein Ball im Aus war oder nicht. Und die Technologie hat das super kennen. Aber die Technologie ist nicht bei jedem Punkt zum Einsatz gekommen. Wäre ja ganz easy möglich, ne? Hättest du ja machen können. Dennis haben sie aber nicht gemacht.
Ja, aber Tennis ist theoretisch ein extrem einfacher Sport, wenn es um das geht. Du hast keinen direkten Kontakt mit deinem Gegner.
Aber das ist ja mein Punkt. Mein Punkt ist, ja, obwohl es so einfach wäre und so super ginge, haben sie im Sinne der Emotionen nicht gesagt, wir schauen uns jeden Punkt an, ob es wohl richtig ist oder nicht.
Genau.
Sondern sie haben, obwohl es noch verhältnismäßig wesentlich einfacher ist, gesagt, wir brauchen eine gewisse Emotion. Es gibt, ich glaube, da gab es dann so Challenges und man konnte dann halt hier und da nachschauen und den Schiedsrichter so eben challengen. Was ja im Fußball immer wieder schon mal probiert worden ist, ja auch nicht durchgesetzt hat. Aber ich glaube, die Emotion zu bewahren, und zwar auch mit Regeln zu bewahren, die nicht hundertprozentig 0 und 1 sein können, ist ein total wichtiges Element im Fußball, das wir uns auf keinen Fall verlieren dürfen. Ja.
Und so sehr wir auch unsere Kämpfe mit den Schiedsrichtern oft haben, sie müssen diese zentrale Instanz bleiben. Und das ist nicht so, weil das ist ja mitunter absurd, was da jetzt mittlerweile abgeht, wenn es um Entscheidungen geht. Wann hat er abpfiffen? Er hat abgepfiffen, noch bevor der Ball im Tor war. Deswegen können wir uns das jetzt nicht mehr anschauen. Und das macht ja alles was mit den Schiedsrichtern. Aber das ist ja komplett absurd. Das hat ja, das killt ja alles, nicht alles, aber es killt ja sehr vieles von dem, was den Sport so beliebt macht bei den Leuten. Ja. Und ich bin da nach jetzt einigen Jahren, wo wir den VAR haben, wirklich felsenfeste Überzeugung, dass er natürlich Vorteile bringt, aber die Nachteile sind deutlich größer als die Vorteile, die du hast. Diese, weil du eben nicht mit einer technischen Lösung alles lösen kannst, was ein Fingerspitzengefühl betrifft. Ja. Und je weniger wichtig unsere Schiedsrichter sind, desto weniger gut werden die Schiedsrichter sein. Das ist einfach einmal so. Ein Job, der weniger was du weniger kennen musst, zirkt weniger gute Leute an. Es ist einfach so. Das ist immer so. Das ist immer so. Ja. Und ich glaube einfach, dass du musst den Schiedsrichtern die Verantwortung geben. Und dann, glaube ich, kann die Zukunft von dem Video Assistant Referee Thema hauptsächlich nur, wie es du beschrieben hast, in dem Challengen-Gedanken liegen. Dass du sagst, da ist jetzt irgendwas, das möchte ich challengen. Das möchte ich jetzt zweimal in der Halbzeit kennen oder was auch immer.
Ja. Stefan, ich glaube zum Abschluss noch ganz kurz, du hast ein paar Diskussionspunkte aufgeschrieben, die ich sehr spannend finde. Die würde ich gerne mit dir noch durchmachen. Erste Frage da drinnen ist ein taktisches Foul unfair oder einfach clever? Jetzt haben wir in den großen 10 schon gesagt, dass wir taktische Fouls grundsätzlich ja nicht schlimm finden. Ich glaube, das ist auch noch von relativ einfach zum Diskutieren. Ein taktisches Foul ist ja eh einfach nur eine Ausprägung vom Foul. Das darf man ja eh nicht, das wird ja auch bestraft. Und ob das jetzt mir gut gerade in den Kram passt oder zufällig passiert ist, weil ich halt irgendwie zu langsam dran war, erstens mal ist ja die Bewertung weder was man mit 0 und 1 messen kann, noch ist wirklich relevant, oder? Weil ich kann, so wie ich ein normales Foul machen kann, kann ich ein taktisches Foul machen. Im zweiten Fall kriege ich relativ immer eine gelbe Karte und wenn ich es ein zweites Mal mache, bin ich weg. Ich glaube, die Diskussion dazu finde ich sehr, sehr einfach, oder?
Ich finde halt, dass ein taktisches Foul einfach komplett legitim im Fußball mittlerweile ist, weil die Fußballvereine, alle Fußballvereine sind sowohl Opfer als auch Täter. Es ist einfach so, jeder Fußballverein begeht taktische Fouls, jeder Fußballverein kassiert taktische Fouls. Es ist das gleiche wie beim Zeitschinden.
Ja.
Deswegen ist Zeitschinden, was so ärgerlich ist, wenn deine Mannschaft hinten ist, es stört dich nicht, wenn deine Mannschaft vorne ist. Es ein taktisches Foul stört dich dann, wenn deine Mannschaft gerade zum Konter ansetzt oder sonst irgendwas.
Da widerspricht er jetzt, aber also beim taktischen Foul bin ich hundertprozentig bei dir, beim Zeitschinden widerspricht er da. Also ich verstehe es, warum Mannschaften Zeitschinden, das ist natürlich klar, das ist rational, macht Sinn. Aber als Fan finde ich es selbst von der eigenen Mannschaft überhaupt nicht gut.
Nein, da habe ich kein Problem. Mir ist wichtig, dass meine Mannschaft gewinnt.
Also natürlich du bist im Zweifelsfall Team Mourinho sozusagen, der Zweck über allem.
Nein, das nicht. Ich hätte gern, dass meine Mannschaft an einem mitreisenden Fußball spielt, das ist mein Wohllebsten. Und ich hätte gern, dass die Zeit im Stadion eine gute Zeit ist.
Ja.
Dass man mitunter schaue ich mir lieber ein 2-2 an als einen langweiligen Sieg. Aber trotzdem ist man unterm Strich, ist es ein legitimes Mittel, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und es ist kein, ich finde,
Zeitschinden ist was man noch relativ gut regulieren kann, ohne dass man deswegen die Emotion irgendwie niederstaucht. Also, ja. Also diese Versuche, die es da gab, mit 30 Minuten Netto-Spielzeit zum Beispiel pro Halbzeit, mit einer Uhr, die bei Unterbrechungen stehen bleibt, das finde ich total cool eigentlich. Das macht das Spiel aus Fansicht cooler.
Ja, und sicher.
Ein bisschen Rammen bleibt ja immer noch zum Zeitschinden. Man schießt halt dann vielleicht Bälle länger weg oder so. Es gibt ja dann eine andere Möglichkeit. Aber diese, keine Ahnung, es ist ein Abstoß und das Vergehen beim Abstoß irgendwie gefühlt 75 Sekunden, finde ich bei der eigenen Mannschaft,
ja,
der Anfang
verstehe,
ist auch nicht geil.
Verstehe ich, aber und jetzt ging ich echt wie so ein alter Typ, der einfach, wahrscheinlich bin ich es einfach echt schon.
Ja.
Es ist halt einfach so, dem Fußball auch was ganz was Wesentliches, finde ich, dass du einfach eine diese Reibereien gibt mit dem gegnerischen Tormann, der die provoziert. Er weiß genau, was er macht. Und er provoziert die Das kannst du alles machen. Und gleichzeitig, auch wenn es nicht fair ist,
ja,
kannst du hergehen und den Spieler dann aber nicht den Tod wünschen oder was auch immer, weil es deine Leute ganz gleich macht. Also ich finde, das ist so, der Fußball ist ein chaotisch, mitunter ein dreckiges Spiel und die Leute werden immer versuchen, das, weil sie gewinnen wollen, sie werden immer versuchen,
das Spiel irgendwie hinzubringen.
Und wenn sie mir jetzt auch noch nehmen, dass ich mich über einen gegnerischen Tormann aufregen kann, maßlos, dann nehmen sie mir was für mich ein ganz integraler Bestandteil von der Stadionerlebnis ist, dass ich den gegnerischen Tormann schimpfen kann, wenn er nicht weiter tut. Ich würde es aus sich schreien, dass der endlich weiter tun soll. Im Wissen, dass es beim übernächsten Heimspiel oder was auch immer komplett das Gleiche wieder ist. Aber deswegen machen wir das ja, weil der Fußball, das Schöne am Fußball ist ja auch die Berechenbarkeit von einem Fußballspiel, von einem Stadionbesuch. Ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich will mich über das. Was will ich denn hergehen, dass da draußen irgendeine große Uhr stellt, wie beim Schach, wo einer drauf druckt und sagt, was passiert denn? Und dann geht es von dem Spieler, der unnatürlich seine Körperfläche vergrößert, nochmal da. Aber ich meine, was reden wir denn überhaupt?
Ich
meine,
ist denn das überhaupt? Okay, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, wenn man Zeitschinden mehr regulieren würde, dann würde man den Kern des Spiels nicht maßgeblich beschneiden. Aber ich finde es auch okay, dass du da eine andere Meinung dazu hast. Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Zum Beispiel musst du immer erlauben, dass, egal wo der Spieler ist, er einen Einwurf ganz woanders durchführen darf. Das ist zum Beispiel was man hinterfragen kann. Oder muss zum Beispiel Einwurf in einer gewissen Zeit irgendwas, was es gibt jetzt da die, 5, 6, 7 Sekunden Regel dort beim Tormann und das Ding.
Aber nur, wenn der Tormann den Ball hat, zum Beispiel beim Abstoß. Ja.
Aber wenn der eine Spieler von rechts hinten nach links vorn trabt, um einen Einwurf zu machen, ist das absolut in Ordnung. Also, ja
weiß ich nicht. Ja, dann gibt es ja so Feinheiten wie, wenn die heimspielende Mannschaft Handtücher auslegt, dann dürfen beide Vereine Handtücher verwenden, um den Ball abzuwischen vor dem Einwurf. Passiert das nicht, darf man das nicht und das ist auch nicht erlaubt. Und das Witzige war, in der Premier League hat das ein Schiedsrichter korrekt ausgelegt und hat, wie ein Spieler ein Handtuch von irgendwo hergenommen hat und einen Ball abgewischt hat, ihm den Ball weggenommen und ihm einen rutschigen Ball in die Hand gegeben. Absolut geile Szene. Ja, der Ball war nicht rutschig genug, weil das war so nicht ausgemacht. Herrlich, ja?
Ja.
Traum. Aber absolut fair. So, letzte Frage zum Schluss. Wann ist was noch im Sinne der Professionalität okay und wann geht es mit der Unsportlichkeit los? Ich glaube, das ist ja die entscheidende Frage, wenn es um Fairplay geht, weil, wie du das so schön, wirklich so schön von Anfang an beschrieben hast, das halt mehr ein Gefühl ist und weniger Messbarkeit ist. Im Grunde genommen finde ich, ist was sehr gut funktioniert, schon Stimmung, oder?
Wie meinst du das?
Also Emotionen im Sinne von Stimmung. Bleiben wir jetzt beim Bastoni. Natürlich ist jetzt ein bisschen übergeschwappt und er war halt dann gleich der Sündenbock für alle und so weiter. Aber das Verhalten der Fußball-Community, wenn man so will, hat wunderbar gezeigt, dass die Grenze des Fairplays überschritten worden ist.
Sicher. Also ich glaube, dass Fußballfans, Fußballvereine ein ganz ein feines Gespür dafür haben, was Fairplay betrifft. Ja klar, weil wir den Sport seit 160 Jahren, 170 Jahren spielen und so weiter. Da hat sich einfach relativ viel an Gespür weitergeben, was das, der Geist des Spiels ist. Ich glaube halt, also um auf der Frage zu gehen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo quasi hört das auf und wo quasi ist es, wo ist es noch erlaubt und wo ist es nicht erlaubt. Für mich ist es halt, wenn unterm Strich das unfaire Verhalten dazu dient, sich einen Vorteil im Spiel zu ergaunern, wenn ich nenne es jetzt einmal, dann finde ich es nicht gut zwangsläufig, aber es hat seinen Platz im Fußball. Mhm. Wenn ich mit einem unfairen Verhalten aber hergehe und ganz grundsätzliche Dinge individuell gegen die Würde von einem Menschen mache, das hat im Fußballplatz nichts verloren. Dass ich sage, okay, ich kann hergehen und Zeit schinden, dass mich alle im Stadion hassen. Mhm. Sage ich, ja, ist nicht cool, aber das ist Teil vom Fußball.
Ja.
Das hat seinen Platz im Fußball, es ist einfach so. Weil ich immer noch dem unterstelle, dass er es macht, im Interesse zu gewinnen. Mhm. Herzugehen, an Gegner homophob zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen, das hat nicht nur was mit Verletzung von Fairplay zu tun, das geht viel mehr über das hinaus. Also das hat nichts mit dem Fußball zu tun, wie wir alle verstehen wollen, idealerweise. Klar ist es natürlich für viele auch noch immer Teil vom Fußball, aber das ist, wo ich ganz klar die Grenze ziehe. Also egal wie sehr es mich ärgert, es wird immer so sein, wenn einer Zeit schindet, er macht was alle machen im Fußball. Mhm. Jemanden rassistisch beleidigen, homophob beleidigen, sonst irgendwas, ist nicht das, was alle tun. Ein taktisches Foul macht jeder. Deal with it. So in der Art. Mhm. Aber wie gesagt, andere Dinge, das macht nicht jeder. Und deswegen gehört da eine klare Grenzzone für mich.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, jetzt, du hast am Anfang gesagt, das wird ein bisschen eine philosophische Diskussion werden zwischen uns. Das ist es jetzt aber, ich glaube, es ist nicht ausgeartet. Ich denke, wir haben es ganz gut geschafft, da einen Bogen zu spannen. Für euch da draußen, wenn ihr sagt, ja, da gehört noch das eine oder andere unbedingt vielleicht am Anfang von der nächsten Episode nachbesprochen oder so, schreibt es uns gern an redaktion@spielfrei.de, lasst uns wissen, was ihr von Spielfrei haltet, ja, aber auch von Fairplay haltet, ja, und was vielleicht Schiedsrichter dürfen müssen.
Ich glaub, das was ist wir auch, beide zum Beispiel auch dürfen sollten und nicht ja, dürfen sollten.
Ob es einen Podcast Assistant Referee braucht vielleicht ja, irgendwann. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und sage, schaltet es auch bitte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.